HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Andrea Kutsch. Gastgeberin ist Ulla Azad. Preisgekrönte Unternehmerin, professionelle Surferin, erfolgreiche Buchautorin. Ihr drittes Buch ist gerade erschienen. Es handelt von Pferden und Menschen und prominente Pferdeflüsterin. Andrea Kutsch. In Frankfurt geboren, in Bad Homburg und Wiesbaden aufgewachsen, in Deutschland und in Kalifornien zu Hause. Frau Kutsch, wie sagt eigentlich ein Pferd guten Tag?
Ein Pferd kann nicht guten Tag mit Worten sagen, aber es wird einen angucken und vielleicht die körperliche Nähe suchen und wohlwollend neben einem stehen und mag es dann sehr gerne, wenn man dann zum Beispiel zurückstreichelt und damit auch Hallo sagt.
Jetzt hat man doch früher Hü und Hott und Brrr und sowas gesagt und Sie haben jetzt nur von Gesten gesprochen. Bringt das denn gar nichts, wenn man Hü und Hott sagt? Die Kutschpferde sind doch gelaufen.
Also grundsätzlich kann man ein Pferd auf verbale Signale konditionieren, es also darauf trainieren. Aber um es erst einmal zu erlernen, braucht das Pferd Hilfestellung über Gesten und über einen Kommunikationsweg, der dem Pferd verständlich ist. Und das ist im ersten Moment nicht die menschliche Sprache, weil untereinander verwenden sie das ja auch nicht, um miteinander zu kommunizieren. Also die sagen ja auch nicht Hallo oder Brr oder Hü oder Hott, wenn sie jetzt eine Mutter ihr Fohlen von sich wegtreiben will. Aber sie tut das über Gesten. Und das ist immer der beste Erstweg, die Gesten, die nonverbale Kommunikation des Pferdes zu verwenden. Konditionieren heißt langanhaltende Verhaltensveränderungen hervorrufen. Und das bedeutet, wenn das Pferd zum Beispiel auf eine Angriffsgeste wie einen festen Augenblick in seine Augen sich wegbewegt hat, dann könnte man ein Hü zeitgleich dazusetzen und irgendwann wird es das verbinden, weil es ein sehr intelligentes, schlaues Lebewesen ist und wird dann schon auf ein Hü oder Hott oder Brr parieren, aber eben auch nur in den Situationen, in denen es erlernt hat, das zu tun. Ist der Kutscher also weg von der Kutsche und das Pferd frei auf der Wiese, dann funktioniert mein Brr und Hü auch nicht mehr, dann wird er lieber den Kopf nach unten nehmen und Gras fressen.
Aber wie würde denn das Pferd sagen, dass es ein Problem hat?
Ein Pferd signalisiert, dass es ein Problem hat, indem es eine Aggressionsgestik zeigt oder aufgeregt wird. Das Pferd von Natur aus, wenn es kein Problem hat, ist in einer ganz neutralen Stellung, in einer ganz neutralen Körperhaltung mit entspanntem Kopf, entspanntem Nacken. Pferde sind extrem ruhige Energiesparer, die den Frieden und die Harmonie von Natur aus suchen. Und wenn sich dieser Zustand verändert und das Pferd sehr aufgeregt ist, anfängt rumzutänzeln, wegzurennen, auszuschlagen, zu steigen, sich zu widersetzen, dann signalisiert es damit, mit dieser Sache, die mir gerade präsentiert wurde, habe ich ein Problem. Und wenn der Mensch dann empathisch und wissend damit umgeht, wird er diese Sache, die für das Pferd ein Problem darstellen, umtrainieren, eine positive Behaftung zu dieser Sache geben und dann wird das Pferd sofort in der gleichen Situation auch wieder friedliebend und friedlich mit uns sein.
Ich habe Sie ja eingangs als Pferdeflüsterin vorgestellt und es wird ja viel mit Tieren geflüstert. Da gibt es ja den Hundeflüsterer. Ich habe jetzt von einem Schildkrötenflüsterer was gelesen. Monty Roberts, der erste der Pferdeflüsterer, der soll jetzt die Sprache der Hirsche lernen. Sind Sie einverstanden mit der Bezeichnung Pferdeflüsterin oder wie würden Sie sich vorstellen, wenn man fragt, was machen Sie denn beruflich?
Der Begriff ist natürlich ein Kunstbegriff und er ist gar nicht passend. Ich habe eine wissenschaftlich basierte Trainingsmethode entwickelt. Ich habe lange Jahre wissenschaftlich gearbeitet und mich damit beschäftigt, was wir wirklich an wissenschaftlichen Nachweisen über Pferdeverhalten haben. Und das hat natürlich mit Flüstern sehr wenig zu tun. Das hat natürlich mit einer Kompetenz zu tun, die man erwerben kann. Aber trotz all dem ist es auch nicht, dass der Begriff mir negativ aufstößt, weil er ist irgendwie medial. Ich war ja mit Monty Roberts, nach Monty Roberts, wie auch immer, so die erste deutsche Pferdeflüsterin. Und das ist auch so die Marke, die mir so ein bisschen auf der Stirn steht. Und wer den Begriff verwendet und sich daran gewöhnt hat, kann ihn gerne weiterverwenden. Aber es trifft natürlich nicht wirklich die Sache. Auf der anderen Seite impliziert ja auch der Begriff Pferdeflüstern, dass man flüstert, dass man sanft ist, kann ja auch so eine Assoziation sein. Also gar nicht, dass man mit Worten flüstert, sondern dass man einfach nur extrem sanft empathisch, umsichtig mit dem Pferd ist. Und wenn Menschen das mit diesem Begriff verbinden, dann werde ich gerne damit in Verbindung gebracht.
Es klingt auf jeden Fall friedlich, das Flüstern. Das ist eine schöne Bezeichnung. Und ich denke, die Gewaltfreiheit kommt auch schon ein bisschen raus, wenn man Pferdeflüsterin ist. Dann hat man keine Peitsche in der Hand. Aber die Frage wäre, was fasziniert Sie denn so am Pferd? Ist es das Fremde? Ist es das Vertraute?
Komischerweise ist das Pferd mir von Kindesbeinen an ein vertrautes Wesen gewesen. Ich habe das aufgesucht. Ich habe die Nähe zu Pferden immer gesucht. Vielleicht, weil sie so ruhig sind. Aber ich muss sagen, ich hatte auch viele Situationen, in denen ich Angst vor Pferden hatte. Wenn Pferde plötzlich etwas gemacht haben, was ich nicht verstanden habe. Ich habe dann immer gedacht, dass, also es wurde mir so gesagt, das gehört so. Und da musst du dich durchsetzen. Und wenn das Pferd einen abgebockt hat, dann hat man halt nicht gut genug geritten. Oder das Pferd war böse und dann wurde das verhauen. Und das habe ich nie richtig verstanden, weil das hat sich für mich mit Menschen falsch angefühlt. Und zwangsläufig dann auch im Umgang mit Pferden, weil ich habe die ja so geliebt und das ist eine Herzensangelegenheit und ich fühle mich da so wohl. Und wenn die jetzt eine Aggression zeigen, dann fällt es mir schwer, dafür eine Konsequenz zu geben und zu hauen oder zu schreien, weil ich das mit jemandem, den ich liebe, nicht machen würde. Und das hat sich für mich nie richtig angefühlt. Und darum war immer so ein bisschen eine Reise drin von Kindesbeinen an. Da ist was drin, was keiner weiß. Und das ist die Faszination da drin, auch immer noch besser zu werden, noch sanfter mit Pferden umzugehen und Pferde noch besser zu verstehen.
Andrea Kutsch, Pferdetrainerin, Pferdeflüsterin, heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Frau Kutsch, seit wann wussten Sie eigentlich, dass Pferde Ihr Beruf oder Ihre Berufung werden?
Das hat sich dann erst ergeben, als sich ein Berufsbild für mich so dargestellt hat, weil auf dieser Suche nach mehr Wissen über Pferde und mehr zu verstehen, warum die so sind, wie sie sind, war ich ja der Vorreiter, der erst einmal Dinge herausfinden musste. Und als ich Monty Roberts, den Pferdeflüsterer, getroffen habe, hatte der einen ersten Ansatz, da ist eine Kommunikation mit einem Pferd möglich. Das fand ich faszinierend. Später im Laufe der Jahre mehr hinter die Kulissen geguckt, war da immer noch nicht ausreichend Wissen für mich vorhanden. Ich hatte über viele Dinge noch ein großes Fragezeichen im Kopf. Ist das wirklich gewaltfrei? Jetzt ist doch da wieder Stress und wieder Aufregung. Warum produzieren wir so viele Problempferde? Es war eigentlich eher die Epoche, in der jemand gekommen ist, der Problempferde wieder umtherapiert hat. In mir blieb aber der Gedanke, warum produzieren wir überhaupt Problempferde? Und da konnte mir dann irgendwann Monty Roberts ja auch nicht mehr weiterhelfen. Und dann wurde das erst für mich so zur Berufung, zum Berufsbild, weil ich dann den Weg eingeschlagen habe, mit Wissenschaftlern zu arbeiten, Forschungen zu machen und mehr über das Gehirn, das Verhalten, der Instinkte des Pferdes herauszufinden. Aber die nachweislichen Dinge, also nicht mehr nur das Gurutum, was sagen denn die Pferdeflüsterer, das funktioniert, weil die das so machen, sondern mehr, was haben wir denn eigentlich wirklich für Beweise, die vom Pferd auskommen? Und das war dann, als ich das herausgefunden habe, dass es da noch was gibt, was wir nicht wissen. In dem Moment war mir klar, okay, das ist der Weg, der ändert sich nicht mehr. Jetzt ist es ein Beruf, eine Berufung und macht mein ganzes Leben aus.
Das erste Pony, das gab es mit 5 Jahren. Das war im hessischen Neuansbach in der Wintermühle untergebracht. Was hat es Ihnen denn beigebracht?
Ja, das ist so ein bisschen Wunderpunkt, den Sie da ansprechen, weil dieses Pony in der Wintermühle, damals wurden Ponys noch ganz schlimm gehalten. Die standen in so Ständerboxen, die waren immer angekettet. Das Großpferd, das war was Tolles, das war was Wertvolles, da hat man viel Geld für bezahlt. Aber die Kinder mit den Ponys, die hatten nicht besonders viel Lebensqualität. Und mein Pony war ein ganz schlaues Pony und ganz tolles. Und das wurde aggressiv in dieser Haltung. Und dementsprechend ist es ein bisschen Wunderpunkt, weil wenn ich zurückblicke, möchte ich den so gern nochmal lebendig machen und nochmal Entschuldigung sagen. Aber es war eben so, wie es war. Und es ist ein ganz, ganz großer Meilenstein in meinem Leben gewesen, weil ohne diese Angst, die ich manchmal vor dem empfunden habe als kleines Kind, wenn ich dann so runtergebuckelt worden bin, weil der nur in so einem angekettet dastand und ich dann zum Ausreiten kam nach der Schule und eine halbe Stunde mit dem ausreiten wollte und der dann gebockt hat vor lauter Lebensfreude, dass er frei ist. Das wurde ja fehlinterpretiert. Da hieß es, der ist aggressiv, den muss ich jetzt mal verhauen. Das machte das immer noch schlimmer. Und als Kind macht man ja das, was einem gesagt wird. Aber auf der anderen Seite bin ich auch extrem dankbar, dass das passiert ist, weil es meinen ganzen Lebensweg ausgemacht hat und ich muss heute noch immer ganz viel daran denken.
Gibt es Momente, dass Sie heute noch Kind sind?
Ja, ich bin ganz viel Kind. Ich behalte mir meine Neugierde, meinen Glauben an Dinge, die ich richtig halte. Also man kann ganz schlecht mir sagen, tu das nicht, wenn ich davon überzeugt bin. Und ich glaube, in mir ist ganz, ganz viel kindliches Verhalten. Ich habe einfach eine extreme Freude, bin extrem dankbar für all das, was ich machen darf.
Ich glaube, man kann das auch hören. Sie lächeln beim Sprechen wie ein freudestrahlendes Kind. Sie haben sich eine Musik ausgesucht, das war 1972 der erste Hit von drei Jungs aus London, die diesem englischen Nieselregen und auch der Hektik der Stadt entfliehen wollten. Und dann haben sie einen surrealen Song über Hitze und Einsamkeit in der Wüste gemacht und die drei Jungs haben sich America genannt. Und der Song Horse with No Name.
I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la.
Horse with No Name von America, gewünscht von Andrea Kutsch in HR2 Doppelkopf. Gastgeberin ist Ulla Azad. Auf einem namenlosen Pferd durch die einsame Wüste. Ein Weg von Andrea Kutsch, den sie gehen würde?
Ja, oder obwohl, ja, interessante Frage. Auf jeden Fall habe ich, was in diesem Lied drin ist, eine Liebe zu Amerika und eine Liebe zu Pferden. Und auch ein bisschen vielleicht in dieser Wüste diese Suche nach der Wahrheit im Pferd.
Dann passt es eigentlich doch sehr gut.
Hervorragend.
Dominik, Ihr erstes Pony war ja Ihr erster Lehrmeister. Wie haben Sie eigentlich die Trennung von dem Pferd, von dem Pony verkraftet? Ich denke mal, so ein Pony bleibt klein, Sie werden groß. Dann wird es ja verkauft in der Regel. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, es war sogar ein ganz trauriges Erlebnis, weil es noch nicht mal mehr so war, ich wurde groß und das Pony blieb klein, sondern tatsächlich, weil das von außen interpretiert wurde, aus der menschzentrischen Perspektive, dass das Pony aggressiv ist, hat man es einfach wegverkauft. Und dann kamen meine Eltern irgendwann mit mir auf den Hof gefahren und dann wurde das verkauft in Kleingartenvereinen nach Frankfurt. Und dann bin ich noch irgendwie immer wieder, habe ich versucht, da noch mal hin und da wurde es natürlich noch schlimmer. Jetzt hatte er noch nicht mal mehr andere Pferde und also eine furchtbare Geschichte, wie es geändert hat. Und ich habe Jahre später noch wieder versucht, dieses Pony wieder zu finden und das ist mir nicht gelungen. Und insofern ist diese Geschichte aus meiner Kindheit bestimmt auch ganz viel unterbewusst tragend dafür, dass ich das alles wieder gut machen möchte und darum Millionen von anderen Pferden helfen möchte.
Und wenn man dann so einen Spruch kriegt, das Leben ist kein Ponyhof, das wird ja immer mal gerne gesagt, wenn was nicht so läuft, wie es eben laufen soll. Was tun Sie denn, wenn etwas nicht so läuft?
Heutzutage bin ich ein ziemlich reflektierter Mensch, der eine Trainingsmethode ja entwickelt hat, die lehrbar ist. Das heißt, ich unterrichte das ja. Also es ist nicht nur ein Wissen, was ich mir zu eigen mache und selber nutze, sondern vor allen Dingen bringe ich das ja Menschen bei. Und etwas ganz Neues an diesem Ausbildungsprogramm ist, dass Menschen nicht nur lernen, mit Pferden umzugehen, sondern auch mit Menschen. Da sind also ganz viele psychologische Inhalte, kommunikative Inhalte drin, die wichtig sind, weil ich glaube, das fehlt in der Pferdewirtschaft im Allgemeinen. Da kommen Menschen und wollen etwas über Pferde lernen oder reiten und dort ist dann ein Reitlehrer, der vielleicht irgendeine Kompetenz hat, aber nicht unbedingt pädagogische oder psychologische oder gar Coaching-Skills. Und darüber, dass wir das in dieses Ausbildungsprogramm integriert haben, habe ich unheimlich viel reflektieren gelernt, Probleme zu erkennen, auch mit mir selber wohlwollend umzugehen. Und heutzutage ist es dank dieser ganzen Inhalte und dieser psychologischen Schulung möglich, mit mir selber auch so umzugehen, dass ich eine, wenn etwas mal nicht so läuft, wie es sollte, es als ein Lerngeschenk annehmen kann und dankbar mit der Situation umgehe und versuche dann ganz pragmatisch das zu lösen.
Ja, das klingt ja auch so ein bisschen nach Selbstdisziplin, aber wenn man jetzt auf die Disziplin bei den Pferden guckt, da geht's doch dann auch um Gehorsam oder geht das dann da gar nicht mehr drum? Gibt's vielleicht ein Zuckerle, wenn das Pferd das macht, was es machen soll?
Grundgehorsam ist ja auch Teil unseres Lebens. Also ich kann mich ja bestimmten Dingen widersetzen, aber bestimmten auch nicht. Also ich muss den Befehlen der Polizei jetzt zum Beispiel folgen oder ich darf nicht stehlen, dann komme ich vielleicht ins Gefängnis. Also ich muss ja bestimmte Spielregeln lernen, als Mensch auch einzuhalten, wenn ich friedlich durch dieses Leben durchkommen will. Und so ist beim Pferd natürlich auch. Da werden Grenzen gesetzt, bestimmte Sachen sind nicht akzeptabel. Aber der Knackpunkt ist, wir müssen es frühzeitig erkennen und wissen, wie gebe ich denn dem Pferd positive Konsequenzen, wenn er was toll macht? Und wie kann ich ihm denn dann sagen, dass er etwas anders machen soll oder vielleicht nicht so toll macht? Und da hat man, Sie sprechen das Zuckerle an, früher eben für das Gute einen Zucker oder eine Mohrrübe gegeben und für das Schlechte, wenn die Pferde was falsch gemacht haben, einen Peitschenhieb. Und das ist absolut kontraproduktiv. Das haben wir nun anhand von zahlreichen Studien nachweisen können, weil wenn das Pferd etwas lernen soll, was es anders machen soll, wo meine Grenze gesetzt wird, also wo das Pferd nicht überschreiten darf, darf sie also jetzt zum Beispiel, ich habe eben gesagt, ich darf nicht stehlen in so einem Laden, kriege ich eine Konsequenz, dass die Polizei kommt. So. Und das Pferd darf sich, wenn ich das an der Leine führe, nicht losreißen. So. Und das muss er lernen. Er muss bei mir bleiben, damit ich sicher bin, dass Pferd sicher ist und das ist so eine Grundspielregel. Die darf also nicht überschritten werden. Das junge Pferd weiß das aber noch nicht. Jetzt wird er natürlich versuchen, an dieser Leine zu ziehen und frei zu sein. Das Pferd ist ein freies Lebewesen und das muss es jetzt lernen. Jetzt muss ich eine Lernsituation kreieren und dann besser kein Zuckerli, weil wenn er nämlich in der Lernsituation aufgeregt ist, dann nimmt er keine Nahrung auf. Dann ist er zu aufgeregt, um zu schlucken oder zu kauen, weil dann würde seine Sinneswahrnehmung blockiert werden und er könnte dann nicht mehr hören und nicht mehr sehen in dem Moment, zu viel Risiko. Also müsste ich zum Beispiel als positive Konsequenz könnte ich das Streicheln, wir hatten schon das Hallo am Anfang, jetzt kann ich wunderbar am Hals streicheln und jetzt nimmt er das als angenehm wahr und wenn er jetzt zum Beispiel vorgeht und ich muss ihn stoppen, kein Peitschenhieb, weil dann ist er wieder aufgeregt und kann nicht lernen, dann vielleicht lieber einmal am Halfter ziehen und den zurückrichten und das ganz konsequent machen. Es gilt genauso wie mit Menschen auch bei Pferden, dass man eine gewisse Grundkonsequenz haben muss und die Spielregeln dafür selber feststecken. Muss.
Und Futter ist gar keine Belohnung?
Futter kann eine angenehme Assoziation herstellen. Also ich kann zum Beispiel, wenn ein Pferd im Anhänger fährt und irgendwohin transportiert werden muss, dort ein Heunetz reinmachen oder ihm Heu zur Verfügung stellen, dann ist es nicht so langweilig, wenn er keine Angst da drin hat und stundenlang fahren muss, sondern kriegt er so eine angenehme Assoziation. Wenn das Pferd aber Angst hat, in den Anhänger hineinzugehen und ist in großer Aufregung, dann werde ich das Futter als eine Belohnung nicht einsetzen können. Dann wird er vielleicht mal da schnell mir reinbeißen, aber auf keinen Fall würde er riskieren, das zu kauen oder zu schlucken. Und vor allen Dingen wird das nicht genießen. Also wenn ich als Mensch oder allgemein Säugetiere in einer Stresssituation bin, die mich bedroht, dann ist mir auch nicht nach jetzt dem Stückchen Schokolade, sondern dann brauche ich vielleicht eher mal kurz einen Schluck Wasser, aber ansonsten muss ich erstmal atmen. Und so ist das fürs Pferd auch.
Ich habe so einen wunderbaren Satz von Ihnen gelesen. Es ist noch nie ein Grashalm vor einem Pferd weggelaufen. Nein, natürlich nicht. Aber was wollten Sie damit ausdrücken?
Der Satz ist so ein bisschen Metapher dafür, dass ein Pferd für Futter ja in seiner Natur, wenn er wild lebt oder in seiner DNA, nicht wie ein Raubtier Futter rauben muss, also strategisch denken muss und für Futter arbeitet. Also der Hund, wenn ich dem ein Stück Schinken hinhalte, dann wird er alles anbieten, was in seinem Ausbildungsrepertoire steckt. Dann wird er Sitz machen und Platz und einen dreifachen Rittberger rückwärts, wenn er kann, um diesen Schinken zu kriegen. Und das Pferd hat keine Assoziation zu Futter für Leistung, weil er in der Natur einfach nur den Kopf runter macht, Gras frisst und dann ist noch nie ein Grashalm vor ihm weggelaufen, dem er strategisch hätte hinterherjagen müssen. Und darum ist Futter für Pferde keine besonders effektive Belohnung.
Das ist eine ganz große Erkenntnis, denn normalerweise denkt man, ach, ich halte ihm eine Karotte hin oder halte ihm einen Zucker hin. So haben wir es als Mensch ja gelernt. Also Futter ist keine Belohnung. Bisher haben wir über Ihre Kindheit gesprochen, in Hessen über Ihren ersten Lehrmeister, das Pony, über Ihren Erfolg als Pferdetrainerin. Es gab aber auch ein Leben ohne Pferde. Nach Ihrer kaufmännischen Ausbildung haben Sie ein Unternehmen gegründet, eine Agentur für Marktforschung in Hamburg, haben dann gleich einen Preis abgeräumt für erfolgreiche Jungunternehmerinnen. Wie ehrgeizig sind Sie?
Ich weiß gar nicht, ob ich das mit dem Wort Ehrgeiz bekleiden würde. Ich bin sehr aktiv und hatte, glaube ich, auch zu diesem Zeitpunkt noch meine Berufung nicht so ganz gefunden. Bin im Sport erfolgreich gewesen, dass ich dann professionelle Windsurferin werden wollte und nochmal so ausgestiegen bin und das auch erfolgreich gemacht habe. Also es ist schon entweder, oder vielleicht ist das ja auch ehrgeizig, also es ist schon so, wenn ich was mache, mache ich es richtig oder gar nicht, weil sonst finde ich es so langweilig. Ich brauche immer so ein großes Ding dahinter, was ich dann damit auch erreichen will und was so ein bisschen sinnstiftend ist. Also einfach nur so täglich durchs Leben zu spazieren, dafür bin ich viel zu energetisch und möchte Dinge wissen. Ich bin neugierig, bin auch wie so ein kleines Pferd, was dann immer wieder nach der neuen Herausforderung sucht. Und insofern ergibt sich das dann zwangsläufig daraus. Aber das ist auch so wunderbar mit der Aufgabe, die ich mit Pferden und mit Menschen ja jetzt bewerkstelligen kann und zu meiner Berufung gemacht habe. Und das ist natürlich wunderbar, weil ich kann in meiner großen Thematik bleiben und trotzdem darin extrem kreativ vor mich hinarbeiten.
Andrea Kutsch heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie kommuniziert mit Pferden und löst Probleme, die Menschen und Pferde miteinander haben. Aber zwischendurch war sie Profi-Windsurferin. Wie konnte das passieren?
Das war zwischen meinem Berufsleben eigentlich eine interessante Geschichte gewesen. Ich habe mich auch oft gefragt, wie konnte das passieren? Warum habe ich das eigentlich gemacht? Weil ich war jetzt erfolgreich im Beruf, hatte mein Unternehmen und war da so ganz gesettelt und gut situiert. Aber ich glaube, ich habe immer gesucht nach diesem Ding mit Pferden. Und die Windsurferei war auf einmal etwas, wo ich wie mit Pferden mit der Natur kooperieren muss. Ich habe die Pferde ein bisschen verlassen, aus dem Grund heraus, weil ich mit diesen Konsequenzen, die wir angewendet haben und mit der ganzen Aufregung und den vielen gefährlichen Situationen, in die ich gekommen bin, weil wir Pferde nicht gut behandelt haben in den alten Tagen, damit kam ich ja nicht klar. Und dann war Windsurfen so ein bisschen diese Ersatzbeschäftigung, in der ich dieser Kooperation mit der Natur nahe kommen konnte. Das soll also heißen, wenn ich das Segel auf der falschen Seite des Windes halte, dann falle ich ins Wasser. Und wenn ich zu hart am Wind fahre mit meinem Windsurfbrett, dann bin ich zu langsam. Ich muss genau den richtigen Weg finden, um Speed zu kriegen, Geschwindigkeit zu kriegen und erfolgreich zu sein. Und wenn ich gegen die Natur oder die Wellen oder den Wind arbeite, dann gelingt das nicht. Und das ist genauso bei Pferden. Aber zu der Zeit hatte ich ja noch nichts mit Pferden so wieder gefunden. Dieses Neue, dieses wo, wie geht das weiter, wenn nur das Arbeit mit Pferden ist? Das ist zwar mein ganzes Herz, aber das kann ich nicht machen. Das verstößt gegen meine höchsten Werte. Und das war so ein bisschen der Grund, warum ich davon weggekommen bin. Und dann war das Windsurfen eine ganz wunderbare Alternative.
Und dann sind Sie einfach im VW-Bus an den schönsten Stränden der Welt herumgefahren und haben auf die perfekte Welle gewartet, so ein Surferleben?
Ja, manchmal muss man auch einfach den Mut haben, was zu machen. Es war gar nicht so neu erfinden, es war einfach immer nur diese Suche nach diesem anderen, was ich heute habe. Und das habe ich mal einfach so gemacht, weil ich dachte, da muss noch irgendwas anderes sein. Davon war ich felsenfest überzeugt und ich war jung, in meinen 20ern und okay, einfach mal ab in den VW-Bus, den Job gekündigt, los ans Meer. Und das Lustige war, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte also erfolgreich natürlich damit sein. Ich will unbedingt unter die Top 10 der Welt kommen. Und zu dem Zeitpunkt, als ich das gesagt habe, konnte ich gerade mal auf diesem Brett stehen. Ich hatte dann so ein Anfängerbrett und Anfängersegel und bin auf Sylt an einen Strand marschiert in so einer Anfänger-Windsurfschule. Und die haben sich kaputt gelacht, weil ich da angetreten bin und gesagt habe, guten Tag, können Sie mir das mal bitte beibringen, weil ich möchte gerne Profi-Windsurfer werden. Und dann habe ich aber eben halt weiter Gas gegeben und habe das Ziel dann tatsächlich auch erreicht einige Jahre später. Ja, und dann musste es wieder was Neues geben.
Wie haben Sie sich denn Ihre Brötchen verdient?
Ja, wirklich mit Brötchen. Es war ganz lustig, weil da war so eine VW-Bus-Community, die lebten alle am Strand. Da gab es also mehrere Leute und ich bin dann irgendwann hin und habe gesagt, na, ich muss ja jetzt irgendwie meine Brötchen verdienen. Was macht ihr denn alle so? Und die haben alle so Jobs gehabt, die früh in den Morgenstunden waren, weil sie dann den ganzen Tag auf dem Wasser waren oder vielleicht auch abends mal in Kneipen, aber das war so nie meins. Und dann habe ich jemanden gefragt, was er denn macht und dann sagt er, ach, ich verkaufe Brötchen in der Bäckerei. Und ich, oh, das fände ich super. Da muss man zwar um 4 Uhr morgens aufstehen, aber dann wäre ich vielleicht um 10 oder so schon fertig. Dann kann ich raus aufs Wasser. Und meine Tante, die hatte in der Nähe von Köln einen Kaufmannsladen. Als kleines Kind, wenn ich bei meinen Großeltern und meiner Tante sein durfte, dann fand ich das herrlich, in diesem Kaufmannsladen als Kind die Groschen zu zählen, irgendwann ins Regal einzuräumen, zu verkaufen. Und dann dachte ich, oh, toll, das macht mir Spaß. Da fühle ich mich an meine Kindheit erinnert. Wieder das Kind in mir erhalten. Und dann habe ich morgens ab 4 Uhr und hatte eine herrliche Zeit in der Schachtinselbäckerei Brötchen verkauft. Und um 10 Uhr ging es aufs Wasser. Ich musste ja trainieren.
Ja, da sieht man mal, also früh übt sich, wer im Kaufmannsladen erfolgreich ist, lernt fürs Leben. Für ihre Eltern war das ja nicht ganz so leicht. Da hat sie einen Job, dann schmeißt sie den hin, dann stellt sie sich aufs Surfbrett, will auch noch Profisurferin werden, unter die ersten 10 kommen, schafft das auch. Ja, und dann verkauft sie Brötchen und dann ist eines Tages ihre Mutter in den Brötchenladen gekommen oder wie hat sie davon erfahren?
Ja, das war so ein kleiner Schockmoment, weil ich habe mir auch gar nichts Schlechtes dabei gedacht. Ich habe ja gearbeitet und keine Schulden, hatte mir diesen VW-Bus gekauft und war der glücklichste Mensch der Welt. Und dann kommt meine Mutter rein aus ihrer Perspektive und fand das überhaupt gar nicht gut, weil das ist ja nun fernab jeden geraden Weges. Und ich konnte das erst gar nicht verstehen. Und da habe ich vielleicht das erste Mal gelernt, dass man auch einen Perspektivenwechsel vornehmen muss und dass jemand anders eine ganz andere Perspektive haben kann, was sich ja auch wieder in den Pferden widerspiegelt. Weil man muss ja auch dort die Perspektive des Pferdes einnehmen, wenn man Probleme vermeiden möchte. Viele Probleme entstehen, weil wir aus unserer Perspektive kommen und mit dem Pferd arbeiten und das Pferd aber eine ganz andere Wahrnehmung hat, andere Augen hat, andere Sinnesorgane, also die anders funktionieren, hat nicht andere Sinnesorgane, aber nimmt andere Informationen auf als wir. Und das ist ein schönes Beispiel dafür. Ich konnte erst das gar nicht verstehen, warum meine Mutter mich so geschockt anguckt und sagte, oh Gott, das Leben meiner Tochter endet in der Gosse. Und ich dachte so, warum gönnt die mir mein Glück nicht? Ich bin ja der glücklichste Mensch der Welt auf meinem Surfbrett, geht doch alles gut, ist doch wunderbar. Und so kann man sehen, es ist immer eine Frage der Perspektive auf die Situation.
Und da passt natürlich auch gleich der nächste Song von Namika, Lieblingsmensch. Warum dieser Song?
Wir alle haben doch Lieblingsmenschen. Und ich finde das Wort Lieblingsmensch auch so toll. Jemand, der mich gut kennt, wo ich gut aufgehoben bin. Und ich habe, als das Lied rauskam, all meinen Freundinnen erstmal das geschickt und gesagt, du bist auch mein Lieblingsmensch. Und ich finde das ein ganz wunderbar fröhlichen, schönen Song, in dem wir uns alle wiederfinden können.
Manchmal fühle ich mich hier falsch wie ein Segelschiff im All. Aber bist du mit mir an Bord, bin ich gerne durchgeknallt. Selbst der Stau auf der A2 ist mit dir blitzschnell vorbei. Und die Plörre von der Tanke schmeckt wie Kaffee auf Hawaii, yeah. Auch wenn ich schweig, du weißt Bescheid. Ich brauch gar nichts sagen, ein Blick reicht. Und wird uns der Alltag hier zu grau, pack ich dich ein, wir sind dann mal raus. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich sein, verträumt und verrückt sein. Na, 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 na. Danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst.
Lieblingsmensch von Namika, gewünscht von Andrea Kutsch, heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur mit Ulla Azad. Frau Kutsch, die Akademie, die Sie gegründet haben. Sie waren erst Unternehmerin, dann professionelle Surferin, Pferdetrainerin und jetzt kommunizieren Sie mit Pferden und lösen Probleme in der Andrea Kutsch Akademie. Welche Menschen kommen denn überhaupt zu Ihnen? Sind das alles Pferdemädchen oder gibt es auch mal einen Quotenmann?
Es gibt immer einen Quotenmann, mindestens in jedem Lehrgang. Und das ist immer sehr schön, den pflegen wir immer. Der sitzt in einem Nest von wohlwollenden Frauen, die sich freuen, dass wir auch immer mal wieder die männliche Perspektive auf die Thematik bekommen. Das ist ganz schön. Und in dieser Akademie unterrichte ich ja, wie man mit Pferden kommuniziert und wie man deren Perspektive einnimmt und mit Pferden arbeiten kann. Und es kommt die gesamte Bandbreite. Viele Menschen, die Wiedereinsteiger sind und genau meine Geschichte erlebt haben, nämlich ein Pferd hatten oder in einem Stall waren und dann erfahren haben, dass es so hart ist oder dass sie auf Peitschenhiebe, Sporen, Stiche, was auch immer, gar keine Lust mehr hatten, dass das so gegen ihre innere Einstellung gesprochen hat, die einen sanften Weg suchen. Und genauso aber auch Pferdeprofis, die professionell mit Pferden arbeiten, Schmiede, die lernen wollen, wie man da Missverständnisse vermeiden kann, wenn das Pferd die Hufe gemacht bekommen muss, oder Menschen, die von einem Beruf mit Pferden träumen und Teil dieser Akademie sein wollen, weil in dieser Akademie ein großes Netzwerk von Menschen zusammenkommt, die lernen wollen, bestmöglichst mit Pferden zu arbeiten. Und das ist einfach ganz wunderbar, weil diese Menschen nicht nur lernen, mit Pferden umzugehen, sondern auch mit Menschen umzugehen, weil das kann man nämlich gar nicht voneinander trennen. Ich kann nicht ein empathischer, sanfter, kommunikativer Mensch mit Pferden sein und dann mit Menschen ganz anders und auch nicht umgekehrt. Und so bekomme ich dort ganz wunderbare Skills und wir konzentrieren uns darauf, Stärken zu stärken und Schwächen zu schwächen.
Ich habe auf Ihrer Website andreakutschakademie.com gelesen, dass die ganze Kommunikation gewaltfrei sein soll. Ich finde Pferde auch ziemlich gewalttätig untereinander, wenn die sich so beißen und treten in der Herde.
Ja, wunderbar. Der Begriff gewaltfrei hat sich aus der Pferdeflüsterei geprägt. Und ich verstehe schon, warum der für Konflikte sorgen kann, der Begriff. Weil ja jeder Mensch für sich das Wort gewaltfrei anders definiert. Ein Mensch, der in einem gewalttätigen Umfeld aufgewachsen ist, wenn ich den anschreie, dann empfindet der das nicht als gewaltvoll. Während jemand, der noch nicht mal verbale Auseinandersetzung so erfahren hat, schon einen festen Blick als gewaltvoll empfinden könnte. Für mich definiert ist heutzutage der Begriff gewaltfrei eher damit assoziiert, dass ich versuche, die Perspektive des anderen bestmöglichst einzunehmen und Missverständnisse auszugrenzen. Und das funktioniert nur durch Kompetenz und Wissen über dieses andere Lebewesen. Und darum haben wir wissenschaftlich angefangen zu arbeiten, dass wir wirklich gucken, wie funktioniert das Gehirn, die Instinkte, das Verhalten und wie muss ich denn auf das Pferd eingehen. Und dazu gehört eben halt eine ganze rundum Persönlichkeitsentwicklung, die man dann so mitmacht. Und insofern ist der gewaltfreie Umgang mit Pferden ein großes Ziel. Aber die Definition muss jeder für sich selber natürlich entscheiden, wie er die für sich empfindet.
Andrea Kutsch, heute zu Gast bei Ulla Azad im Doppelkopf in HR2 Kultur. Andrea Kutsch kommuniziert mit Pferden und löst Probleme, die Mensch und Pferd miteinander haben. Marktforschung, Profi-Windsurferin, Autorin, Pferdetrainerin mit einer Akademie, die ihren Namen trägt, Andrea Kutsch Akademie. An welcher Stelle in Ihrem Leben hätten Sie in eine andere Richtung abbiegen können?
Abbiegen können in eine andere Richtung hätte ich ja stündlich, weil man sein Leben ja selber in der Hand hat. Wenn ich rückblicke, ob ich irgendwo anders abgebogen wäre, nein, der ganze Lebensweg bis heute hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und jetzt hoffe ich einfach nur, dass ich möglichst lange hier noch bleiben darf und das genießen darf, wo ich jetzt gerade stehe in meinem Leben.
Sie schreiben Bücher, Ihr neues Buch ist gerade erschienen und da verarbeiten Sie auch den Tod Ihres Mannes. Was ist Ihnen wichtig, darüber zu sagen?
Es ist ein ganz wunderbares Beispiel dafür, wie Pferde funktionieren, was ganz erstaunlich ist. Und ich finde das so einzigartig an diesem Buch, was für ein turbulentes Leben. Und zwar, ich habe ja angefangen, das Training von Pferden, die Kommunikation mit Pferden auf eine wissenschaftlich basierte Basis zu stellen. Das heißt, ich habe mich ja komplett weltweit einzigartig der Forschung gestellt und habe gesagt, wir wollen Pferdeverhalten wissenschaftlich analysieren und genau herausfinden, messbare Parameter finden, wann ein Pferd in den Stress gerät, wie das Gehirn funktioniert, wie Informationen ins Kurzzeitgedächtnis kommen, ins Langzeitgedächtnis, wie viel Stress ist okay, dass der Organismus lernen kann und wie viel Stress ist zu viel, damit der Organismus überfordert ist und die Information seinen Weg in das Erinnerungsvermögen nicht mehr finden kann. Und das ist ja eine ganz cleane Arbeit, die aber auch ganz klar aufgezeigt hat, dass Pferde ganz anders Informationen verarbeiten, als wir das allgemein glauben und dass die Annäherung noch viel, viel sanfter und viel, viel klarer sein kann und sollte. Mein Mann ist an einem Gehirntumor gestorben und hat Stück für Stück das Gehirn verloren und ist in eine andere Welt abgerückt. Nicht wie in der Demenz, sondern bewusst in dieser Welt, aber hat eben halt Ausfallerscheinungen bekommen und viele Operationen, ein aufregender Weg gewesen, eine junge Liebe, eine schnelle Diagnose, ein aufreibender Weg, der innerhalb von 3 Jahren dann zum Tod geführt hat. Und all mein Wissen, was ich in dieser Zeit wissenschaftlich über das Gehirn von Pferden erworben habe, also die Perspektive des Pferdes einzunehmen und meine menschzentrische Perspektive zu verlassen, konnte ich jetzt mit in diesen Krankheitsweg meines Mannes nehmen und hat mir geholfen, diesen ganzen ja eigentlich sehr dramatischen Weg mit Dankbarkeit für jeden Tag leben zu können und dieses Wissen dorthin mitnehmen zu können. Und es ist eine so spannende Erzählung, weil ich Beispiele bringe, wie dieser wundervolle Mensch auf einmal sich verändert hat und ich dann mit ihm nicht mehr mit Worten kommunizieren konnte. Also genauso wie beim Pferd auch. Aber meine Gesten kamen alle noch an. Und was ich jetzt tun konnte, um ihm durch diese Zeit hindurch zu helfen, und geht gar nicht um Krankheit so sehr, sondern eher um diese ganzen Beispiele, Empathie dafür zu haben, wie er sich jetzt verhalten hat und dadurch mehr Empathie auch zu Pferden zu kriegen. Also es ist sozusagen wirklich ein Zusammenschluss von, was können wir denn von Pferden lernen, in das Leben von Menschen transportieren, wie viel verändere ich mich dabei, Empathiefähigkeit reflektieren und jeden Tag dankbar und positiv zu leben. Also ein sehr positives Buch, was aber auch unheimlich viel Hilfestellung gibt, aber auch als Pferdefreund natürlich interessant ist, weil man durch das Menschverhalten viel mehr über Pferde lernen kann.
Sie haben Ihren Mann in Amerika kennengelernt. Es war eine große Liebe, eine Blitzhochzeit, dann eine glückliche Zeit bis zur Diagnose. Wie viel Zeit hatten Sie gemeinsam?
Ja, es ging ganz schnell. Wir haben uns erst im Dezember 2012 kennengelernt und 2 Monate später hat er mir schon einen Heiratsantrag gemacht und ich habe natürlich ja gebrüllt und wollte sofort seine Frau werden. Und dann haben wir im Oktober 2013 geheiratet und nur 6 Monate später kam die Diagnose. Und wir hatten nicht nur eine glückliche Zeit vor der Diagnose, sondern wir hatten eine extrem glückliche Zeit bis zum letzten Atemzug. Aber das ist alles eine Frage der Perspektive und wie man auf diese Situation schaut. Und es war natürlich eine absolute Herausforderung. Ich bin an meine Grenzen gekommen, mehr als einmal. Und davon schreibe ich, dass man auch diese, wenn man an diesen Grenzen kommt, emotionale Grenzen oder Kompetenzgrenzen, dass man freudig voranschreitet und das trotzdem annimmt und sagt, okay, die Situation, wie ist die jetzt? Okay, ich gebe alles. Und wenn ich das gebe, dann kann ich zurückgucken und werde eines Tages stolz auf diesen Weg zurückgucken und dankbar, dass ich den habe leben dürfen. Und obwohl diese ganze Emotionalität natürlich auch so traurig war, ist es trotzdem eine extrem positive Erfahrung und ich gucke zurück und bin dankbar für jeden Tag. Und so emotional wie diese Liebesgeschichte ist, sind auch Pferde. Weil Pferde, das limbische System, was unsere Emotionen steuert und so weiter, in Pferden noch wesentlich ausgeprägter ist als im Menschen. Also die haben extreme Emotionen. Und dann wird einem, wenn man das Buch liest, auch noch bewusster, warum man so liebevoll und so sanft und so klar mit denen sein sollte, weil alles andere eine vollkommene Vergewaltigung des Organismus ist. Und ich glaube, das macht diese Geschichte extrem deutlich und hat mich auch im Umgang mit Menschen noch viel, viel sanfter und viel dankbarer werden lassen.
Der geliebte Mann, ein Gehirntumor. Sie haben gesagt, er ist so aus dem Verstehen rausgekommen, hat aber die Gesten noch verstanden. Jetzt stelle ich mir vor, er versteht etwas nicht, normale Frühstückssituation, etwas fällt runter. Ich nehme einfach mal eine Situation und Sie wollen sagen, ja, was ist denn da passiert? Warum fällt dir jetzt der Teller runter? Haben Sie nur noch mit Gesten gesprochen?
Also er hat sprechen können, aber er hat, sagen wir jetzt die Situation, es fällt was runter. Er hätte verbal sich niemals eingestehen können, ich sterbe oder schwäche, der Tumor wird siegen. Seine Strategie war, den besiegen wir, weil wir so positiv damit umgehen, der Tumor geht hier mit, er hat sich das falsche Ziel ausgesucht. Und jetzt hätte ich, also ja verbal, der hat meine Worte schon verstanden noch, aber ich hätte jetzt nicht verbal sagen können, pass mal auf, du hast den Teller runtergeschmissen. Kann es sein, dass du auf diesem einen Auge nichts mehr sehen kannst? Wächst dein Tumor etwa und du siehst nichts mehr? Das musste ich ja nicht mehr sagen, weil dann hätte ich ja ins Gespräch gebracht, der Tumor siegt. Und dann hätte ich damit ja psychologisch was angerichtet und wir wollen ja stark bleiben in der Situation. Und ich habe ja schon genug Evidence, wenn der Teller runterfällt, dass er dort scheinbar nicht mehr sehen konnte, wo der Tisch zu Ende ist. Ich brauche ja nur noch mal 2 Situationen zu kreieren, um das zu überprüfen. Indem ich von der einen Seite mal ein bisschen schneller mich bewege und gucke, wie er den Kopf bewegt. Und genauso ist beim Pferd. Der kann ja auch nicht sprechen. Und der kann auch nicht sagen, hey, pass mal auf, du siehst da zwar, aber wenn ich dahin reite, meine Augen sind seitlich am Kopf, dann kann ich da nicht hingucken. Du mit deinen Augen von vorne siehst, dass da eine Stange auf dem Boden ist. Ich nicht. Ich stolper drüber. Dann kann ich das nicht mit dem Pferd diskutieren. Brauche ich ja auch gar nicht mehr. Und so habe ich bei ihm auch nicht mit dieser Situation darüber gesprochen. Ich habe das sozusagen nonverbal überprüft, hatte meinen Evidence, einen Beweis dafür, dass das so ist. Und jetzt wäre ich auch nicht hingegangen und hätte wie beim Pferd eine Peitsche ausgepackt und hätte ihm dafür eine gehauen, weil er den Teller fallen gelassen hat. Ist ja vollkommen absurd, ein Pferd dafür zu hauen, wenn er etwas nicht mehr sieht. Und das sind unglaubliche Erfahrungen gewesen, womit ich das Verhalten mit Pferden und Menschen auf eine Ebene bringe.
Es ist so einleuchtend im Nachhinein. Der letzte Musikwunsch ist Wonderful Tonight von Eric Clapton und da wird eine Frau beschrieben. Da heißt es, es ist spät am Abend, sie fragt sich, was für ein Kleid soll ich tragen? Sie zieht es an und bürstet ihr langes, blondes Haar. Sind Sie das?
Ja, das war einer der Lieblingstitel meines Mannes. Den hat er gleich ganz am Anfang für mich gegeben. Und ganz amerikanisch war ich natürlich immer wundervoll. Und immer wundervoll tonight, egal was ich anhatte.
You look wonderful tonight, singt Eric Clapton. Ja, du siehst heute Abend wundervoll aus. Vielleicht der Song, mit dem auch ein perfekter Abend, auch mal ganz ohne Pferde, akademische Arbeit, ganz ohne Arbeit am nächsten Buch, am nächsten Baustein im Leben ohne Arbeit am Erfolg beginnt. Andrea Kutsch im Doppelkopf in HR2 Kultur, Gastgeberin Ulla Azert. Vielen Dank, dass wir nun besser verstehen können, was ein Pferd sagt, auch wenn es nicht spricht.